ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, es ist soweit. 2025 ist schon ein bisschen fortgeschritten. Wir sind jetzt Mitte Februar angekommen und wir gucken mal, was wird denn in diesen Tagen, in diesen Wochen von uns so abverlangt in Sachen Garten. Ne? Der Boden, der muss ja vielleicht mal ein bisschen auf Vordermann gebracht werden, der Gartenboden. Im vergangenen Jahr hat der ja ordentlich Ertrag geliefert. Also wir haben da Gemüse rausgeholt, wir haben auch Obst geerntet und die Zierpflanzen sind auch ordentlich was geworden. Und das bedeutet natürlich, dass der Boden ja auch Nährstoffe verloren hat. Die müssen wieder eingeführt werden oder beigebracht werden. Und darum soll es gehen in dieser Folge von Alles Möhre oder was. Das ist ja der Garten-Podcast, den ihr alle 14 Tage ganz frisch in der ARD-Audiothek hört. Wir gucken später auch noch auf die Balkone. Was ist da mit den Erden los in den Kübeln, in den Kästen?
Genau, und wir schauen heute, das hat Ralf ja gerade schon gesagt, auf das Thema Boden und Erde. Und wir wollen aber auch nochmal einen Trend aufgreifen, nämlich Regrowing. Da geht es dann darum, dass man aus Gemüseabfällen oder Überbleibseln wieder, ich will nicht sagen neue Pflanzen zieht, aber dass man sie weiterzieht, dass man damit dann noch was anfangen kann. Und ich glaube, das hat Ralf sogar schon ausprobiert, oder?
Ja, ich habe das schon mal ausprobiert. Bei mir auf der Terrasse steht so ein bisschen Porree. Da waren noch Wurzelchen dran. Den habe ich dann vor einigen Wochen in den Kübel gesteckt, die Erde ringsrum angedrückt und als es noch nicht frostig war, auch gegossen. Und so ein paar Zentimeter hat er schon gemacht. Also war echt schon interessant.
Genau, also darum wird es nachher auch noch gehen. Jetzt hat Ralf sich schon ein bisschen vorgestellt. Die andere Stimme hier, ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und Ralf ist Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und wir sind nicht alleine. Wir haben unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger wieder mit dabei. Die kennt ihr ja schon aus den ganzen vergangenen Folgen zu unseren Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände. Hallo Claudia, schön, dich mal wiederzusehen, noch mitten im Winter.
Hallo ihr zwei.
Ja, und wir sind, da es ja draußen doch ein bisschen kalt ist, bei Claudia in der warmen Stube und gucken durch die bodentiefen Fenster auf den Garten oder in den Garten. So draußen im Garten aktiv werden, das kann man noch nicht so richtig, nicht?
Nee, also wenn Frost ist, geht das gar nicht. Also ich hätte jetzt Spinat und Feldsalat im Hochbeet, aber das kann ich nur bei frostfreiem Wetter ernten. Wenn ich das jetzt reinhole, dann fällt das zusammen und ist glasig. Also das bringt nichts.
Aber es gäbe schon was zu ernten tatsächlich.
Ja, wie gesagt, Spinat und Feldsalat, die kann man also ernten jetzt. Die habe ich im Herbst gesät und die haben den ganzen Winter über überstanden. Das macht denen auch nichts aus, dass sie durchgefroren sind. Bloß wenn sie durchgefroren sind, darf ich sie nicht ins Warme holen.
Okay, also Claudia hat draußen noch einiges parat. Ihr und wir wollen ja demnächst aber wieder anfangen, in den Beeten etwas auszusehen oder einzupflanzen. Und darum wollen wir uns ja, wie wir schon angekündigt haben, uns um den Boden kümmern und gucken vielleicht auch erstmal, wenn wir so sagen, der Boden. Es gibt ja viele verschiedene Böden, Claudia, ne? Je nachdem, in welcher Region man lebt und wohnt und dann auch gärtnert. Welche Böden fallen dir da so ein? Welche Bodentypen oder Bodenarten?
Ja, da gibt es also verschiedene Kategorien. Es gibt einmal den Sandboden, der nimmt sehr schlecht Wasser auf. Da geht das Wasser also sehr schnell durch und natürlich auch die Nährstoffe bleiben nicht so drin haften. Dann gibt es den Lehmboden, das ist wieder das ganze Gegenteil. Der ist so feucht, wenn es viel regnet, dass der also gar nicht begehbar ist. Dann hat man also praktisch den Lehm an den Füßen, wenn man darüber läuft. Der nimmt aber die Nährstoffe sehr gut auf, hat aber im Sommer den Nachteil, wenn er austrocknet, ist der steinhart. Und dazwischen gibt es halt noch verschiedene Abstufungen zwischen sandigem Lehm, lehmigem Sand und also da gibt es verschiedene Stufen.
Und habe ich gelesen, es gibt auch Schluffboden, den hast du jetzt gar nicht erwähnt. Was ist das denn für ein Boden?
Schluff ist praktisch eine Körnung zwischen Ton und Sand. Das ist einfach eine bestimmte Korngröße dazwischen, so ein Mittelding.
Wie erkenne ich denn überhaupt, was für eine Art Boden ich habe und vielleicht auch, wie viele Nährstoffe da noch drin sein können? Gibt es irgendeine Chance?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Den Boden, den man im Garten hat, den kann man untersuchen. Und zwar, wenn man mit den Händen reingreift, merkt man, ein Sandboden ist sehr locker. Wenn ich den auf die Hand nehme, dann rieselt es praktisch zwischen den Fingern durch. Das ist ein reiner Sandboden. Der Lehmboden ist so, den kann man sogar, wenn er leicht feucht ist, kneten zu einer Wurst, also richtig so lang kneten. Und dann gibt es noch verschiedene tonhaltige Minerale, also Ton im Boden. Wenn man den zwischen den Fingern so zerreibt, der ist ganz fein wie Puder und der bleibt auch in den Papillarlinien hängen. Also der lässt sich nicht so abmachen. Da muss man also wirklich mit Wasser im Prinzip abwaschen, sonst kriegt man es nicht ab. Der ist sehr, sehr fein. Und je nachdem, ob wir jetzt viel Sand haben, viel Lehm. Lehm ist im Prinzip eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton. In unterschiedlichen Anteilen. Und da gibt es halt Lehme, die mehr sandig sind und Lehme, die mehr tonig sind. Also die bindiger sind und die sandigen Lehme sind eher lockerer. Und wenn Lehm drin ist, ist es eigentlich immer schön, weil Lehm halt Nährstoffe hält und auch Wasser hält.
Jetzt hast du gerade schon ein bisschen gesagt, was schön wäre. Vielleicht können wir es nochmal klar machen. Was wäre denn am besten für einen Garten?
Sandiger Lehm oder lehmiger Sand. Also das geht fließend ineinander über. Ne? Also was nicht zu hart ist, nicht zu viel Wasser speichert, aber auch nicht zu sandig, dass es also praktisch sofort durchrinnt, wenn es regnet.
Gut, wenn ich also den sandigen Lehmboden habe oder den lehmigen Sandboden, dann kann ich mich glücklich schätzen. Aber ich muss ja auch trotzdem auch nochmal feststellen, was ist denn an Nährstoffen noch drin? Ich habe, glaube ich, auch gelesen, die meisten Gartenböden sind überdüngt über die Jahre.
Ja, aber nur mit Phosphor, Phosphat. Stickstoff wird immer verbraucht. Ganz egal, was für ein Boden das ist, so wie Pflanzen drauf wachsen, die brauchen den Stickstoff für das Wachstum. Und der lässt sich übrigens auch nicht analytisch feststellen. Das ist also ganz schwierig, weil Stickstoff zu 78% ja in unserer Atemluft ist. Und deswegen kann man das im Boden also auch nur analysieren, wenn das unter Luftabschluss gemacht wird und so. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Sache, die auch viel Geld kostet. Deswegen wird Stickstoff bei einer Bodenprobe normalerweise nicht gemacht. Man macht in der Regel den Phosphatgehalt. Manchmal auch Kalium und den pH-Wert und eventuell Calciumgehalt, ob Kalk drin ist im Boden. Weil es gibt Pflanzen, die mögen Kalk und die Moorbeetpflanzen zum Beispiel, die mögen ihn halt nicht. Das kann man in der Bodenprobe rausbekommen. Und da gibt es aber im Internet jetzt so viele Anbieter. Früher war das immer die Lufa. Auf jeden Fall steht das häufig auch auf den Säcken von Blumenerden drauf. Die Lufa prüft im Prinzip auch die Blumenerden, ob die in Ordnung sind. Und die machen auch Bodenproben, die führen das durch. Das kann man im Internet bestellen. Dann kriegt man eine Anleitung, wie man das macht. Und dann kann man das einschicken. Und ich denke mal, das kostet so um die 20, 25 Euro, so eine Bodenprobe.
Also ich glaube, grob gesagt funktioniert eine Bodenprobe so, dass ich halt an verschiedenen Standorten in meinem Garten mit der Grabeschaufel da so ein bisschen reingehe und was raushole, in einen Eimer schütte, das alles mal durchmixe, also von allen Ecken aus meinem Garten, und das schicke ich dann ein und dann kriege ich eine amtliche Bescheinigung darüber, wie ist mein Boden beschaffen, welche Nährstoffe, welche Düngemittel sind da noch drin und was muss ich da nacharbeiten, damit alles ordentlich wird.
Aber ganz ehrlich, wenn ich das höre, ne, da habe ich dann schon wieder nicht mehr so richtig Lust. Das ist mir zu aufwendig. Gibt es irgendwie eine Chance, das einfacher zu machen?
Ja, die Botanik. Man muss einfach im Sommer gucken, welches Unkraut wächst auf meinem Boden sehr gut. Sind das die einjährigen Brennnesseln? Ist es die Vogelmiere? Dann ist der Boden gut mit Stickstoff versorgt. Und dann gibt es noch Pflanzen, die also mehr in den sauren pH gehen. Also da gibt es sogenannte Zeigerpflanzen im Internet. Da kann man sich da schlau machen. Und dann kann man gucken, was wächst in meinem Garten. Und wie gesagt, Zeigerpflanzen für Stickstoff ist die Vogelmiere und die kleine Brennnessel, die sich von selber, also die einjährige, ne? Nicht die Staude, sondern die einjährige Brennnessel, wenn die gut wächst, oder Melde zum Beispiel. Gartenmelde ist auch eine Pflanze, die also gut Stickstoff anzeigt. Wenn ich die im Garten habe, brauche ich im Prinzip eine normale Düngung eigentlich nicht. Nur wenn ich halt stark wachsende Pflanzen habe, dann muss ich zudüngen.
Also ich versuche mal was aus unserem Garten zu beschreiben. Also wir haben die Hauswand und dann ist da drum ein Beet, was so eingefasst und eingemauert ist. Das ist so ein bisschen wie ein Hochbeet, ohne ein Hochbeet zu sein. Aber auf jeden Fall ist es nicht auf dem Boden und hat normale Erde von unten, wie sie da also normalerweise ist. Ihr wisst, was ich meine. Sondern es sind ja Beete mit aufgeschütteter Erde schon seit Jahren. Und da wächst auch ganz viel Zeug drin. Da wächst wilder Wein und Efeu und alles Mögliche. Und vermutlich ist diese Erde so tot, also das ist jetzt meine Vermutung, kann ich das irgendwie rausfinden, aber es blüht alles noch. Also es geht. Aber was kann ich mit dieser Erde machen? Muss die mal komplett raus, aber da wachsen ja Blumen drin, oder kann ich die auch wieder aufhübschen?
Ja, die Blumen kann ich auf jeden Fall aufhübschen, aber wenn ich da natürlich Efeu und wilden Wein drin habe, das sind Gehölze, die jedes Jahr wiederkommen. Die holen sich die Nährstoffe erstmal von unten, aber die werden den Boden oben natürlich auch auslaugen. Ne? Also da würde ich dann den Boden ruhig so 5 bis 10 Zentimeter tief mal rausnehmen und da frische Erde drauf machen. Das kann eine normale Blumenerde sein, das kann aber auch Kompost und normale Gartenerde gemischt sein.
Gut, was ich nicht machen sollte, und das machen ja oder haben einige ja vielleicht sogar schon im Herbst gemacht, den Boden so ein bisschen umgegraben, also den guten Gartenboden mit dem Spaten richtig rausgeholt, umgeworfen, dass die Schollen da so liegen, macht man eigentlich heutzutage nicht mehr, Claudia. Es sei denn, es ist eben dieser ganz schwere Lehmboden, ne? Aber bei allen anderen Böden schade ich da dem Bodenleben eher. Warum?
Ja, erstmal, warum man das im Herbst umgräbt bei schweren Böden, ist im Prinzip, um eine Frostgare zu erreichen. Die lässt man da auch im Herbst in groben Schollen liegen, damit der Frost im Prinzip durchgeht durch den Boden und der dann auseinanderrieselt. Frostgare nennt sich das. Bei den meisten Böden braucht man das nicht. Die haben einen gewissen Sandanteil, der braucht man eigentlich nur lockern. Wenn man nämlich umgräbt, dann sollte man es, wenn es unbedingt nötig ist, das auch wirklich im Herbst machen und nicht im Frühjahr. Weil man nämlich im Boden so ein gewisses Gefälle hat von Bodenorganismen, die von oben nach unten gehen. Ne? Und es gibt welche, die mögen nicht so gern an der Oberfläche sein und welche, die im Prinzip unten nicht so gut klarkommen und lieber oben bleiben. Und wenn ich das jetzt alles im Frühjahr zu unterst kehre, also das obere nach unten kehre, dann brauchen diese Organismen wieder, um in ihren Komfortbereich zu kommen. Und das kann Wochen dauern, wenn es dann wärmer wird. Man muss sich ja vorstellen, das sind teilweise Bakterien und Pilze, die mikroskopisch klein sind. Und selbst wenn ich da so einen Spaten von 15 Zentimeter habe, das ist für die, ist das also ein Marathonlauf, um da wieder nach oben zu kommen. Deswegen im Frühjahr wird überhaupt nicht gegraben, wenn nur im Herbst und dann also wirklich nur auf Böden, die so fest sind, dass die sich lockern müssen.
Da fällt mir ein, Martina, du erinnerst dich vielleicht auch dran an unsere Folge über Permakultur. Da stand ich doch auf so einer großen Grabegabel mit beiden Füßen und dann haben wir da den Boden gelockert. Die hatte so einen französischen Namen, aber fällt mir jetzt nicht mehr ein. Du erinnerst dich mit dieser riesen Grabegabel. Also Claudia, wäre das eine Methode, um dem Boden was Gutes zu tun?
Ja, aber diese Gabel ist natürlich sehr breit. Die hat meistens so 5 bis 7 Zinken, hat links und rechts einen Griff und in der Mitte kann man reintreten, also richtig rauftreten, damit die Zinken bis in die Erde reingehen. Und dann geht man mit dem Handlauf praktisch einmal nach vor und zurück, um das zu lockern. Und das macht man so alle 10 Zentimeter. Ist natürlich eine mühsame Sache. Es ist auch sehr anstrengend. Aber das ist natürlich optimal, weil man da das Bodengefüge nicht stört.
Aber ich könnte auch eine normale Grabegabel nehmen, habe dann nur einen größeren Aufwand, wenn die vielleicht nur so 10, 15 Zentimeter breit ist.
Ja, das kann man auch machen. Bei uns in unseren kleinen Gärten ist das sogar angesagt, weil die Grabegabel schmaler ist. Man kann auch einen Sauzahn nehmen, aber ein Sauzahn braucht wieder größere Flächen. Der wird dann im Prinzip immer so diagonal wie so ein Gitternetz durchgezogen. Ne? Also immer so alle Spaten- oder Grabegabelbreite wird der dann so diagonal übers Feld gezogen, einmal längs und einmal quer. Dann hat man praktisch so ein Gitter und da lockert man das dann auch mit auf.
Sauzahn hört sich ja nett an. Wer jetzt nicht genau weiß, wie so ein Sauzahn, so ein Werkzeug aussieht, Claudia.
Das sieht so ein bisschen sichelartig aus und ist aber nicht am Ende spitz, sondern da ist quer im Prinzip so eine kleine Nase, so ein, wie ein kleiner Löffel sieht das aus. Ist ein platter Löffel und ist da angeschweißt. Und damit kann man den Boden im Prinzip etwas tief zwar lockern, aber man gräbt ihn im Prinzip nicht um.
Also, wir haben die Böden oder unseren Boden gut gelockert mit der Grabegabel oder mit dem Sauzahn.
Und wie kriege ich dann den Dünger rein und vor allem welchen Dünger am besten?
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt mineralische Dünger und es gibt organische Dünger. Bei den mineralischen Düngern ist das Problem, die sind wasserlöslich und wenn es viel regnet, der Dünger wird dann gelöst und geht dann praktisch in den Untergrund und kann das Grundwasser bzw. den Stauwasserhorizont im Prinzip dann mit Nitrat anreichern. Das wollen wir nicht. Und man kann da auch viel mit falsch machen, weil bei Mineraldünger, da hilft viel nicht viel. Beim organischen Dünger ist das anders. Der ist meistens an große Moleküle gebunden, die nicht weggewaschen werden können. Die können sich auch nicht lösen. Das heißt, die bleiben im Boden oben in der oberen Schicht mit drin. Deswegen empfehle ich organische Dünger. Da gibt es Mischungen, die kann man fertig kaufen. Und es gibt auch Mischungen, da sind Bakteriengemische drin, die also auch die Bodenorganismen fördern. Und es gibt aber auch so, zum Beispiel das Einfachste sind Hornspäne. Da muss man aber auch wissen, die ganz billigen Hornspäne, das kommt aus dem Schlachthof. Ne? Das sind geschrotete Hufe von Rindern und Hörner von Rindern und das wird als klein geschrotet. Und da muss man immer beachten, dass die Tiere natürlich, was die in ihrem Leben zu futtern bekommen haben, das ist in den Hornspänen natürlich drin. Aber steht hinten auf den Packungen normalerweise auch immer drauf, welche Gehalte an Dünger drin sind und wie viel man pro Quadratmeter davon ausbringen kann.
Nun sind ja diese Hornspäne relativ, sag ich mal, grobkörnig. Ne? Also es gibt aber auch noch dann Hornmehl. Und Hornmehl ist eben ja noch feiner gemahlen, ne? Sagt ja der Name Mehl schon aus. Und damit komme ich, glaube ich, sozusagen eher an die Pflanzen ran. Oder die Pflanzen können das dann eher umsetzen.
Ja, ich empfehle für die organische Düngung 2 feinere Ausmalungen von den Hornspänen. Das eine ist der Horngries, der ist ein bisschen feiner vermahlen. Und dann gibt es noch das Hornmehl, das ist ganz fein. Und für Saisonpflanzen, zum Beispiel Blumenampeln oder Balkonkästen, da empfehle ich das feine Hornmehl. Weil je feiner es vermahlen ist, desto mehr können die Mikroorganismen das abbauen. Also je größer die Oberfläche dieses Düngers ist, desto schneller wird er abgebaut, desto schneller kann ich Erfolge erzielen und deswegen das ganz Feine geht am schnellsten. Der Horngries ist so für die ganze Saison, zum Beispiel für Tomaten oder sowas praktisch eine Saison wächst, da ist der Dünger sehr gut und die Hornspäne, die brauchen bis zu 3 Jahre, bis die im Boden abgebaut sind. Das heißt also, das ist eher was für Stauden und Dauerkulturen wie Rosen oder Gehölze.
Also ganz wichtig, ne? Also wer schnell Erfolg haben will, Horngries oder Hornmehl.
Jetzt hast du gerade schon Balkonkästen angesprochen, vielleicht können wir da mal kurz bleiben. Wenn ich jetzt auch Kübel habe auf der Terrasse oder im Garten verteilt oder eben auf dem Balkon, was mache ich da mit der Erde? Einfach wieder so stehen lassen und die nächste Pflanze rein? Vermutlich nicht.
Ja, wenn der Kübel natürlich schwer zu bewegen ist und er steht irgendwo fest, dann kann man einfach die obere Erdschicht abnehmen und die dann praktisch mit Kompost, mit Gartenerde mischen und dann Gries oder Mehl mit untermischen. Das müsste normalerweise reichen. Bei Kübeln und Balkonkästen ist es ja auch so, da kann man auch einen Mineraldünger nehmen. Da gibt's Vorgaben, weil die Erde, die geht ja nicht in den Boden. Da ist ja meistens ein Untersetzer drunter oder so. Ne? Das ist also unproblematisch. Und da gibt es ja auch Anweisungen, wie oft man da düngen muss. Eine Engelstrompete zum Beispiel, die säuft viel, aber die braucht jede Woche Dünger, damit die richtig schön groß wird und auch schön blüht.
Nur noch mal zum Verständnis, ich muss nicht die komplette Erde einmal auskippen und dann neue rein. Es reicht, wenn ich die oberste Schicht, 5 cm, Fragezeichen, erneuere.
Wenn die Pflanzen den Winter überstanden haben, ja, dann mache ich das auch so. Ne? Also die Fuchsien, die ich jetzt im Gewächshaus habe, die überwintert haben, da nehme ich dann auch die obere Erde ab, so gut es geht, ohne dass ich die Wurzeln groß schädige und dann kommt frische Erde drauf. Und da kommen aber dann auch Horngries und Hornmehl kommt dann mit dazu als Dauerdünger.
Kann ich das auch überdüngen? Kann ich zu viel Hornspäne da reinkippen?
Nein, kann ich eigentlich nicht. Denn diese Materialien, die werden von Mikroorganismen praktisch abgebaut und die werden nur praktisch von der Pflanze gebraucht, wenn nichts mehr da ist. Und dann bringen die Mikroorganismen im Prinzip wieder frischen Dünger und dann kann die Pflanze wieder weiter wachsen. Also das ist im Prinzip so ein Gefüge, was ineinander greift.
Also denkt man manchmal gar nicht dran, was da im Erdboden so los ist, ne? Welche Organisation da herrscht, wie das eine ins andere greift. Und Claudia, wir haben auch noch nicht gesprochen über das schwarze Gold des Gärtners oder der Gärtnerin, über den Kompost. Also wer den hat, kann sich natürlich glücklich schätzen. Wann bringe ich den aus und in welcher Stärke?
Ja, der wird im Prinzip jetzt im Frühjahr ausgesiebt. Also da ist er dann gar, was im letzten Jahr im Prinzip aufgeschichtet wurde. Und ich habe das immer so, ich habe 2 Stiegen. In die eine Stiege, da fülle ich rein. Und die andere ist vom Vorjahr fertig. Die mache ich im Frühjahr, nehme ich die ab. Und zwar oben ist ja noch das Lockere, was noch nicht verrottet ist. Und je tiefer ich komme, desto feiner ist es verrottet. Wenn man wissen will, ob ein Kompost durch ist oder gut ist, dann muss man die Erde in eine Schale bringen, ins Warme und dann Kresse aussehen. Wenn die Kresse zu 100% oder zu nahezu 100% aufläuft, dann ist der Kompost durch, dann kann man ihn verwenden.
Tja, interessant. Habe ich auch noch nicht gewusst. Du, Martina?
Nee, aber ich habe auch leider keinen Komposthaufen. Meine Eltern schon, aber denen kann ich den Tipp mal weitergeben. Oder sie hören einfach die Folge.
Das ist ja immer gut. Noch eine zweite Testmethode.
Ja, und zwar ist das, wenn man im Frühjahr, wenn es wieder wärmer ist und die Organismen wieder aktiv sind, dann kann man den Kompost umschichten. Das macht man normalerweise, dass man das Grobe dann erstmal nach unten tut, in eine leere Stiegel rein und dann schichtet man das einmal um. Und man sieht dann immer, je tiefer man kommt, sieht man, ob noch Tiere drin sind. Und der beste Indikator, ob die Komposterde gut ist, ist, wenn man keine Regenwürmer mehr drin findet. Weil Regenwürmer fressen immer totes Material und wenn das tote Material alle ist, dann ziehen die sich aus dem Haufen zurück.
Auch interessant. Und wenn Kompost so toll ist, dann sagen wir auch doch jetzt mal den Hörerinnen und Hörern, wie kann ich denn vielleicht ganz einfach für diese Saison einen Kompostplatz anlegen? Vielleicht einfach nur so ein Drahtgeflecht ringsherum, also so, dass eben was nicht wegwehen kann. Wäre das schon eine Möglichkeit? Und da fülle ich dann das ein, was im Frühjahr und im Sommer so anfällt an Schnitt und hoffe, dass das dann auch richtig gut umgesetzt wird.
Ja, am einfachsten ist so ein Gitterkomposter, die kriegt man normalerweise zu kaufen. Die haben eine Seitenlänge von 1 Meter, sind meistens 80 Zentimeter hoch. Die kann man so ineinander stecken. Aber ich mache das, wenn ich den Kompost da einfülle, außen drumherum einmal Pappe aus dem Pappkarton an den Wänden dran, weil das rieselt sonst durch. Weil diese Streckmetallkomposter sind ja so ein bisschen locker. Und wenn man da Kompostmaterial reinfüllt, dann rieselt das, kann das außen wieder durchrieseln. Und das verhindere ich, indem ich da einfach den Komposter innen mit Pappe auskleide. Und das hat auch noch den Vorteil, dass der Leim, der in diesen Pappen drin ist, da sind die Regenwürmer süchtig drauf. Das heißt also, wenn ich auch im Sommer den Kompost vor Hitze oder vor Austrocknung schützen will, ist es am besten, wirklich eine Pappe draufzulegen und die schön feucht zu machen. Dann kommen die Regenwürmer von ganz alleine in den Haufen.
Also die kommen aus dem Boden oder aus dem Umkreis und schmecken oder riechen oder wittern die Pappe und dann auf geht's, Kumpels, und rein in den Kompost.
Ja, genau so machen die das. Und so kann man halt auch verhindern, dass der Gitterkomposter im Sommer austrocknet. Die Pappe wird natürlich im Laufe der Zeit verwittern, also auch verschwinden, aber dann ist das trotzdem noch so stabil, dass es nicht rausrieseln kann.
Und nochmal ganz kurz, was muss in den Kompost und was darf auf gar keinen Fall rein?
Also alle grünen Sachen, alles was noch wirklich so frisch ist, kann rein. Allerdings nicht aufeinander, sondern es muss eine gute Mischung sein. Also es muss immer Trockenes mit Feuchtem gemischt werden. Rasenschnitt rein, bitte gar nicht. Dick sowieso nicht, das hat jeder bestimmt schon mal erlebt, wenn er den Rasen geschnitten hat und hat den auf dem Haufen liegen lassen. Innerhalb von einer halben Stunde wird der heiß. Da sind Bakterien drin, die dann tätig werden, die Hitze entwickeln und dann fängt es an zu faulen. Das stinkt dann auch. Und wenn ein Kompost stinkt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ein richtig gut geführter Kompost stinkt nicht. Deswegen mischen. Wenn man viel Feuchtes hat, soll das mit Trockenem gemischt werden. Man kann auch Erde mit reingeben, wenn man nichts Trockenes hat. Also trockene Erde von der Oberfläche, das geht auch. Oder eine trockene Pappe dazwischen, die saugt dann auch die Feuchtigkeit mit auf. Also ich lasse auch immer im Herbst einen Sack mit Herbstlaub liegen, was schön trocken ist, ne? Das kommt dann in den Sack und das kann man dann auch immer gut mit dazwischen nehmen, wenn man zu viele feuchte Sachen hat. Was nicht rein soll, ist Koniferenholz. Das ist harzlastig und das verrottet nicht. Und natürlich alles, was nicht gut verrottet, zum Beispiel Laub von Eiche und Walnuss, die haben sehr viel Gerbstoffe und Gerbstoffe sind wasserabweisend und alles, was wasserabweisend ist, verrottet halt nicht, ne? Weil keine Feuchtigkeit reingeht.
Was ist mit Abfällen aus der Küche? Gekochtes Essen sowieso nicht, aber was ist mit Apfelschalen, Gurkenschalen, Avocado-Resten, ich weiß nicht was.
Generell schon. Sollte natürlich, wenn es geht, nicht gespritzt sein. Wobei, wenn da mal eine Apfelsine mit dazwischen ist, dann ist es auch nicht so schlimm, bloß nicht in großen Mengen. Was man gut drauf tun kann, ist auch Kaffeesatz, aber auch nicht im Übermaß, weil Kaffeesatz säuert den Boden an. Auch Teereste säuern den Boden an. Aber da kann man dann ja mit Eierschalen gegenarbeiten, ne? Oder wenn man es weiß, dann kann man den Kompost dann auch zum Beispiel für Moorbeete nehmen. Man kann im Prinzip auch den Kaffeesatz oder den Teesatz direkt unter die Rhododendren schütten, dann hat man einen Flächenkompost und dann säuert das im Prinzip auch den Boden an. Auf keinen Fall Plastik, Keramik, Holz von Koniferen, hatte ich eben schon gesagt, und auf keinen Fall Essensreste. Das hat nämlich das Problem, dass dann die Ratten kommen. Also Ratten werden durch Essensreste angezogen und wir haben sowieso überall Rattenprobleme und das muss man nicht noch im Kompost dann züchten.
Das machen wir nicht. Claudia, jetzt haben wir also unseren Kompost oder auch den neuen dann fürs nächste Jahr schon sozusagen vorbereitet. Nochmal zur Frage, wie viel muss ich denn von dem ja, guten Kompost auf die Beete bringen? Das soll ja auch nicht zu viel sein.
Nein, also zu viel sollte es auch nicht sein. Man empfiehlt so ungefähr 3 Liter pro Quadratmeter. Das ist nicht viel. Also das ist ein kleiner Eimer voll, so ein kleiner Wassereimer voll, so 2/3 voll, das reicht für eine Grunddüngung. Wenn ich allerdings stark zehrende Pflanzen habe, wie Tomaten oder Gurken oder Paprika, die also wirklich viel brauchen, da kann ich entweder reinen Kompost nehmen. Ich kann reinen Kompost nehmen, gemischt mit Erde und da noch Hornspäne oder Horngries natürlich besser, Horngries reinmischen. Und da kann ich eventuell auch noch einen organischen Dünger später oben praktisch in die Erde mit einarbeiten.
Und jetzt haben wir ganz viel über Dünger gesprochen, den wir in die Erde reinbringen, also organisch oder mineralisch, tendenziell eher organisch. Ich kann es natürlich auch ganz schlau machen und Dinge pflanzen, die den Boden von alleine düngen. Wir hatten das schon ganz oft, mein Lieblingswort, Leguminosen. Also zum Beispiel Erbsen, die, ich habe es gelernt, binden den Stickstoff aus der Luft und bringen ihn in den Boden. Also wenn ihr überall in eurem Beet dann irgendwann mal Erbsen pflanzt, braucht ihr hinterher keinen Stickstoffdünger mehr.
Ja, das ist so. Deswegen wird im Herbst, also so, wenn das Gemüse abgeerntet ist, dann sind die Beete ja frei. Und dann wird gerne Lupine gesät. Lupine gehört nämlich auch zu den Leguminosen, hieß es früher, heute sind es die Fabaceen, also es ist die gleiche Familie, es hat nur einen anderen Namen. Und die Lupinen, die haben praktisch in den Wurzeln so kleine Knöllchen und in diesen Knöllchen befinden sich Bakterien, die den Luftstickstoff umwandeln können in gebundenen Stickstoff. Und dadurch kann im Prinzip die Pflanze aus der Luft Stickstoff binden. Und das kann nur diese Pflanzenfamilie. Da gehören noch ganz viele andere dazu. Erbsen, Bohnen, Linsen zum Beispiel. Sogar die Glycinie, also der Blauregen gehört dazu. Oder die Robinie, die draußen in den Städten, in den Innenstädten häufig in den Parks wächst. Auch die kann das. Also alle Pflanzen, die im Prinzip zu diesen Leguminosen oder Fabaceen gehören, die können das. Klee gehört auch mit dazu, der kann das also auch wunderbar. Bloß bei Klee muss man vorsichtig sein, wenn man den Weißklee nimmt, der ist sehr ausbreitungsfreudig.
Ist schon cool, oder? Einfach im Herbst ein paar Leguminosen pflanzen und das Thema hat sich fast erledigt.
Ja, es gibt natürlich auch welche, die nicht winterhart sind. Das ist zum Beispiel die Serradella. Die kann man gut pflanzen. Durch den Frost fällt die dann zusammen. Und die schützt dann auch den Boden über Winter, wie so ein kleines Wintermäntelchen. Und im Frühjahr kann man das Lose einfach abhaken, aber die Wurzeln sollten drin bleiben. Und das braucht man auch nicht dann auflockern oder so, weil die Wurzeln selber ja schon gelockert haben. Ne? Gut, wenn man Möhren oder sowas aussieht, dann sollte man schon ein bisschen lockern. Aber die meisten Pflanzen brauchen dann keine Lockerung, weil die restlichen Wurzeln von den Pflanzen, die haben den Boden ja schon gelockert. Und dann ist er auch noch mit Stickstoff gut versorgt.
Also ich glaube, wir haben den Boden jetzt hin und her gewendet und auch verbessert und alles Mögliche mit dem gemacht. Ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt in den nächsten Tagen oder Wochen, damit dann später im Frühjahr und auch im Sommer alles ordentlich wächst und der Ertrag auch da ist. Und in der Zwischenzeit, bis es draußen so richtig losgeht, kümmern wir uns jetzt so ein bisschen um das Thema Regrowing. Habt ihr vielleicht schon mal etwas davon gehört, denke ich mal. Ne? Es ist ja nicht ganz unbekannt, aber auch noch nicht ganz so populär über weit verbreitet. Im Grunde geht es darum, dass bestimmte Gemüse, ja, Stückchen, die vielleicht sonst in den Kompost oder sonst wohin wandern würden, wenn dann auch Wurzeln dran sind, auch wieder gut in Erde eingepflanzt werden können. Und womit das gut funktioniert, sagen wir euch gleich. Claudia guckt schon ganz, ja, so als würde sie gar nicht mehr lange abwarten wollen. Also los, Claudia, dann sag mal, mit welchen Gemüsestückchen geht das denn besonders gut?
Am einfachsten sind Frühlingszwiebeln. Die werden jetzt also im Bund angeboten. Und wenn man die nicht ganz zurückschneidet, sondern so unten so 1-2 Zentimeter über der Wurzel stehen lässt, dann kann man die einmal in Wasser stellen, die Wurzeln. Man kann sie auch ein bisschen einkürzen, damit sie besser reinpassen in die Gefäße und dann einfach in Wasser stellen und dann werden die nach einer gewissen Zeit so ein bisschen wieder oben austreiben. Das ist nicht sehr viel, große Ernten darf man dann nicht erwarten, aber man kann da noch eventuell fürs Frischkäsebrötchen so ein bisschen frischen Lauch dann drüber machen. Das kann man auch mit Porree machen, aber Porree, der braucht ein bisschen länger und der braucht auch ein bisschen mehr Dünger. Und man kann es auch in Erde machen. Bei Erde hat man immer das Problem, wenn das zu feucht wird, dann gibt es Schimmel, ne? Und dann ist das nicht so schön. Aber am einfachsten ist es wirklich in Wasser. Es gibt aber zum Beispiel Salatpflanzen, die häufig mit dem ganzen Wurzelballen angeboten werden. Und meistens sind das so drei Sorten in einem Bund. Und die kann man auseinandernehmen und die kann man wirklich in einen Topf mit Erde pflanzen und den vorsichtig gießen, dass es nicht zu feucht wird. Und da muss man aber dann auch, wenn man länger was von haben will, ein bisschen Dünger dann rangeben. Und da kann man dann von außen die Blätter abnehmen und der wird von innen dann, wenn er Dünger bekommt, auch immer wieder nachtreiben. Wichtig ist natürlich, dass diese Pflanze dann am Licht steht.
So, Claudia, ich gehe mal kurz in deine Küche. Jawohl, da habe ich doch was in dem Täschchen mitgebracht. So, und jetzt packen wir das mal hier aus. Das hatte ich von zu Hause auch so ein bisschen in feuchtes Papier gewickelt. So, hier haben wir den von dir schon angesprochenen Salat. Also da habe ich schon ordentlich oben was abgeschnitten und gegessen und unten ist noch dieser Wurzelballen dran. Sieht das soweit ganz gut aus?
Ja, das sieht gut aus. Wichtig ist, dass der Salat nicht zu tief abgeschnitten wird. Hier in der Mitte muss im Prinzip das Herz noch stehen bleiben, sonst kann er nicht mehr austreiben. Also 5 Zentimeter sollten stehen bleiben.
Ich wollte sagen, ohne Herz ist schwierig, ne? Auch für einen Salat.
Ja, so ist das. Aber gut, da hängen jetzt noch so ein paar schlappe Blätter dran, aber die kann man ja abnehmen.
Wenn der Salat insgesamt ein bisschen zu schlapp ist, dann kann man den einfach komplett in Wasser legen. Innerhalb von einer halben Stunde ist das dann alles wieder schön frisch und dann kann man ihn einpflanzen. Alles überhaupt kein Problem.
Das sind jetzt ja schon so Salatpflänzchen, die wahrscheinlich dafür so fast gedacht sind, weil ja Erde dran ist. Wie ist denn das mit anderen Salatpflanzen, die unten einfach abgeschnitten sind an dem Stiel?
Wenn die Wurzel weg ist, kann der kein Wasser mehr aufnehmen. Also das bringt nichts.
Also entwickelt auch keine Wurzeln mehr, wenn ich ihn in Wasser stelle?
Nein, also in der Regel nicht.
So, Porree habe ich auch mitgebracht. Weiß nicht, wie viel sind das? Wie viel Zentimeter Porree noch mit der Wurzel unten dran?
6,5,
gut geschätzt, ja. So, der, oh, der duftet auch noch.
Oh ja, es riecht sehr nach Zwiebeln.
Man kann ihn im Wasser stellen, dann wird alleine nur das Wasser im Prinzip so ein bisschen schon an Längenwachstum anregen. Der fängt dann in der Mitte an, im Prinzip dann hochzukommen und nach außen hin dann weniger. Ne? Also der kriegt dann nachher so praktisch so eine kleine runde Pyramide, so ein Kegel entwickelt er. Und den kann man auch noch wieder abschneiden, aber im Wasser kann man dann natürlich keine großen Sachen mitmachen. Hier ist auf jeden Fall das Herz noch dran, aber Porree ist eine Pflanze, wenn man die jetzt draußen hinpflanzen würde, der würde Samen bilden, also einen Samenstand machen. Ne? Auf der Fensterbank kann man ihn noch ein bisschen in die Höhe kriegen. Ne? Man kann ihn auch in Erde pflanzen, dann kommt er ein bisschen weiter hoch. Aber eine neue Pflanze kann man daraus nicht mehr machen, weil Porree ist zweijährig. Also im ersten Jahr wird er gezogen und dann verwertet normalerweise. Und im zweiten Jahr kommt dann im Prinzip der Blütenschaft mit der Blüte.
Gut, also wir werden da jetzt keinen Rekord aufstellen, aber versucht es doch vielleicht zu Hause auch mal. Es macht Spaß und man kann jeden Tag mal gucken auf der Fensterbank, wie viel hat der Porree jetzt gemacht oder was ist mit dem Salat, sind da draußen schon wieder neue Blätter dran. Martina, wir nehmen die wieder mit zurück ins Funkhaus, suchen uns entsprechende Gläser und dann kommt Wasser rein und dann machen wir mal ab und zu ein paar Fotos.
Also würde ich das sagen, ja. Wir wollen schon ausprobieren, ob das klappt und dann essen wir es am Ende. Im Sommer haben wir dann wieder frischen Salat davon.
Genau, wir überbrücken so ein bisschen die Zeit und wie ihr wisst, experimentieren im Garten oder auch auf der Fensterbank. Also uns macht das Spaß. Dir auch, Claudia?
Ja, bei mir geht es jetzt quasi mit den Aussaaten los, beziehungsweise mit dem, was noch vom letzten Vorjahr übrig geblieben ist. Ich mache Saatproben von Saatgut, was schon ein bisschen älter ist, ob es noch keimt. Da habe ich hier so ein Schälchen mit Flüssigkeit, da tue ich ein Vlies rein, Flüssigkeit drauf, 10 Samen rein und dann stelle ich das ins Warme und gucke dann, ob nach einer Woche ungefähr, ob sich da was tut. Wenn sich nichts tut, dann kann ich den Samen im Prinzip den Vögeln zum Futtern geben, weil die Samen, die wir zu kaufen bekommen, die sind alle ungebeizt. Die kann man also den Vögeln, also entweder auf den Kompost streuen oder den Vögeln so zum Futtern geben. Die nehmen das auch ganz gerne, weil da kommt dann nichts mehr.
Und so eine Keimprobe, die ist dann schon wichtig, denn wenn ich das nicht mache und sehe diese Samen aus und warte und warte und warte und warte und warte und warte noch ein bisschen und dann sage ich mir, Mensch.
Und dann ist August.
Genau, dann ist die Zeit um, dann komme ich nicht mehr hinterher.
Ja. Irgendwann ist die Saison dann vorbei. Und deswegen, also es gibt Samen, die keimen sehr schnell, Kürbis und Tomate zum Beispiel. Aber wo man heute also jetzt um diese Zeit schon mit anfangen muss, das sind Andenbeeren, die also sehr feine Samen haben und die brauchen, bis sie nachher ins Freiland kommen, nach den Eisheiligen im Mai, brauchen die eine lange Entwicklungszeit, um richtig groß zu werden. Und das ist jetzt mit Paprika genau das Gleiche. Also Paprikapflanzen, egal ob Chili oder Gemüsepaprika, der sollte jetzt im Prinzip auch in die Erde. Und da sollte man eigentlich auch immer möglichst frisches Saatgut nehmen. Weil wenn das länger liegt und dann vielleicht noch zu trocken und zu warm gelagert wird, dann geht die Keimkraft verloren.
Also am Beginn der Folge haben wir gesagt, es geht bald los im Garten. Und jetzt, kurz vor Ende der Folge, sehen wir oder hören wir sind schon mitten dabei, ne? Mit dem Losgehen.
Zumindest mit den Vorbereitungen im Haus. Also im Garten selber ja noch nicht.
Aber Claudia hat da schon was.
Genau, Claudia zeigt dir schon was. Kleine grüne Keimblättchen.
In einem Töpfchen mit Erde. Was hast du denn da schon vorgetrieben?
Das ist die Andenbeere. Die ist schon seit 4 Wochen dabei. Die kommt am Anfang wirklich ganz langsam und dann ganz klein. Und jetzt werden die Tage auch ein bisschen länger. Dadurch kriegt die dann auch einen Schub. Und jetzt muss ich die im Prinzip pikieren. Pikieren heißt, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Die Pflanzen werden einzeln gepflanzt, damit sie größer werden können. Ne? Und das muss jetzt schon passieren, sonst kriege ich die bis Mitte Mai nicht so groß, dass sie dann Früchte ansetzen.
Okay, und wir haben uns ja letztes Jahr mit dir wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit hier getroffen. Und dann haben wir ja was zum Thema Vorziehen und Anziehen gemacht. Tomaten, Paprika und alles Mögliche. Wir stellen euch die Folge in die Shownotes, hört da gerne mal rein. Das gilt dieses Jahr ja noch genauso.
Genau. Aber hier, wie gesagt, wenn man nicht rechtzeitig anfängt, jetzt ist es im Prinzip schon fast ein bisschen zu spät. Also es geht noch, aber in einem Monat ist es dann zu spät.
Für die Andenbeere, ne? Paprika jetzt, aber mit Tomaten, das hat noch ein bisschen Zeit.
Also Tomaten, die kommen bei mir erst Mitte März, weil irgendwann wird es natürlich auch dann eng auf der Fensterbank. Ich habe zwar ein Gewächshaus, aber auch da ist drangvolle Enge. Da habe ich auch nicht so viel Platz. Wobei das mit dem Gewächshaus hat den Vorteil, es ist nicht so warm und die Pflanzen wachsen dann auch ein bisschen langsamer. Also bei Tomaten ist das ganz gut. Dann vergeilen die nicht, ne? Also dann schießen die nicht so hoch auf und kippen dann irgendwann um, ne? Aber da sind halt Temperaturen um 5 Grad nur und eine Tomate wächst da halt dann auch nicht so sehr doll. Also auf der Fensterbank ja, aber irgendwann sollte man sie dann abhärten, ne? Also auch ins kühlere Haus bringen.
So, ich glaube aber, wir sollten jetzt auf die Bremse treten, sonst kommen wir hier noch stundenlang. Also wir sind mittendrin und so im Move nennt man das, glaube ich, ne? So im Flow sind wir.
Oh, wir sind im Flow und wir sind gefühlt jetzt schon weit dem Februar voraus, sondern bewegen uns schon mit ganz schnellen Schritten auf das Frühjahr zu. Aber ist auch schön, kann man gebrauchen.
Ja, Sonne und Wärme, da freuen wir uns drauf. Aber so ist es nun, wir sind fast am Ende dieser Folge von Alles Möhre oder was angekommen und da haben wir noch einen Buchtipp für euch und der betrifft diejenigen, die einen Balkon haben und darauf jetzt mit dem Gärtnern beginnen wollen oder ihn auch noch besser nutzen möchten in dieser Saison. Und in dem Buch mit dem Titel Balkon ist, was du draus machst, da gibt es jede Menge Tipps, zum Beispiel zur Pflanzenauswahl für einen Balkon. Welches Gemüse wächst dort gut? Welche Mischkulturen bieten sich an? Wie locke ich Insekten auf meine kleine grüne Oase? Oder auch, wie verwandle ich den Balkon in einen Naschbalkon? Die Autoren sind Thorsten Brämer und Rüdiger Ramme. Und das Buch Balkon ist, was du draus machst, hat 144 Seiten, ist im Verlag Eugen Ulmer erschienen und kostet 20 Euro.
So, und jetzt ziehen wir hier mal einen Strich drunter. Ihr könnt uns natürlich schreiben, falls ihr Fragen habt oder falls ihr irgendwas rund ums Thema Garten wissen wollt. Einfach eine Mail schicken an garten@ndr.de und in 14 Tagen gibt es dann schon die nächste Folge von Alles Möhre oder was, natürlich in der ARD Audiothek. Und da findet ihr auch ganz viele andere Folgen von uns zu ganz vielen anderen Gartenthemen. Genau, zum Beispiel auch zum Thema Anzucht. Einfach mal durchgucken. Und wenn ihr alle Folgen von Alles Möhre oder was gehört habt, die euch interessieren, dann haben wir natürlich noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Heute ging es ja schon ganz viel um Boden und damit hat sich auch der Landwirtschaftspodcast 63 Hektar beschäftigt. Allerdings dieses Mal nicht mit der Qualität und mit dem Düngen, sondern mit den Preisen. 60% der landwirtschaftlichen Flächen, die werden ja in Deutschland gepachtet. Die gehören also nicht den Bauern, sondern anderen Menschen, die sie dann eben verpachten. Und die Preise dafür sind in den vergangenen Jahren ordentlich gestiegen. Ja, und wer ein Stück Land kaufen will, der muss noch tiefer in die Tasche greifen. Aber es gibt Initiativen, die das Ganze durchbrechen wollen. Und das Ganze hört ihr in der aktuellen Folge von 63 Hektar. Hohe Pachtpreise, teurer Boden, Ackerfläche als Luxusgut. In der ARD Audiothek natürlich und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, sehr schön. Und auch einen großen Dank an Claudia Heger, unserer Diplom-Biologin und Gartenexpertin, dass wir heute bei dir sein durften und diese Folge hier aufgezeichnet haben im warmen Wohnzimmer mit tollem Blick in den Garten hinein. Die Sonne scheint. Also wenn es draußen nicht minus 2-3 Grad wären, hätten wir es auch draußen gut aufnehmen können.
Hat wieder Spaß gemacht.
Wunderbar, dann bedanken sich auch Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Fürs Zuhören. Und wir schnappen uns jetzt unseren Porree und den Salat mit Wurzeln, packen alles ein. Nicht zu Hause, sondern im Funkhaus kommt es dann in Glasgefäße. Und dann gucken wir mal, was da so alles rauskommt. Und ja, dann wie immer am Ende wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder natürlich auch beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.